Pater Anselm, vor 50 Jahren, damals waren Sie 20 Jahre alt, hat eine Graphologin Ihr Schriftbild untersucht. Ihre Biografie enthält diese Episode über Ihre Novizenzeit in der Abtei Münster-Schwarzach. Ja, und herausgekommen ist dabei offenbar Folgendes. Es handle sich um einen hochbegabten jungen Menschen, der mit seiner unbeherrschten Hast alles an sich raffen möchte, aber darüber viel zu wenig zur Muße und damit auch zu sich selbst kommt. Das habe ich gelesen in Ihrer Biografie. Traf das damals tatsächlich zu, also dieser Gegensatz von Schüchternheit und Draufgängertum?
Ich war damals sicher ehrgeizig, ich wollte was leisten. Ich war auch in der Schule ehrgeizig, habe da viel gelernt. Aber diese Graphologin hat mich schon ein bisschen geärgert. Also ich denke, so krass habe ich mich selber nicht eingeschätzt, dass ich alles an mich raffen möchte. Also das nicht. Ich bin erst mal ins Kloster gegangen und wollte erst mal Mönch werden. Aber natürlich war so ein missionarischer Impetus war immer da, dass ich was leisten wollte für die Kirche.
Und auch schon in Ihrer Anfangszeit als Mönch in der Abtei Münster-Schwarzach gehörten Sie ja zu einer Gruppe, die Räubersynode genannt wurde, auch wegen Ihrer Aufbruchstimmung und Ihrer Dynamik.
Ja, ich bin ja 64 eingetreten und 68 war ja diese Studentenrevolte und die hat sich natürlich auch bei uns ausgewirkt. Wir waren mit vielem nicht zufrieden im Kloster. Manche Rituale waren leer geworden. Wir haben gedacht, wir müssen vieles erneuern. Viele sind damals ausgetreten, aber eine ganze Reihe, die haben eben gemeinsam überlegt, was heißt heute Mönch sein und wie können wir authentischer Mönch werden, wie können wir antworten auf die Fragen unserer Zeit. Ja, da war ich sicher auch dabei, obwohl ich dann ja 4 Jahre in Rom studiert habe und nicht immer hautnah bei der Studentenszene beteiligt war. Aber innerhalb des Klosters war ich sicher dabei, bei denen, die neu überlegt haben.
Und welches waren damals Ihre geistigen Vorbilder?
Damals Karl Rahner, über den habe ich auch promoviert. Der hat mich sehr fasziniert, weil er alte Theologie mit ganz neuen Fragen verbunden hat und aus der Tradition gelebt hat, aber trotzdem sich ganz den Fragen der Gegenwart gestellt hat. Dann, gut, ich habe in Rom studiert. Damals waren so die Befreiungstheologen in Südamerika für uns auch ein Vorbild. In Rom war ich ja zusammen mit Brüdern aus Brasilien, aus Argentinien. Und da habe ich schon gemerkt, dass wir in Deutschland ein Stück nur um uns selber kreisen.
Und Sie wollten auch eigentlich Missionarsmönch werden?
Ja, wir sind ja Missionsbenediktiner und damals hat mich Korea fasziniert. Da wurde ein junger Mitbruder von uns, Abt Odo, zum Abt gewählt in Korea. Das bin ich dann nicht geworden, aber jetzt im Alter bin ich doch öfter in Asien, Taiwan, Singapur, Malaysia, auch Korea war ich öfter und merke, dass meine Gedanken dort sehr gerne gelesen werden. 30 Bücher sind schon ins Chinesische übersetzt und ich glaube noch viel mehr, 60 etwa ins Koreanische.
Im Alter von 19 Jahren sind Sie Mönch geworden. Warum diese Entscheidung für das Mönchsein?
Gut, die Entscheidung war noch viel früher. Also mit 10 Jahren war ich sehr fasziniert, damals von der Erstkommunion, von der Liturgie und ich war sicher ein frommes Kind. Und damals habe ich mit meinem Vater schon gesprochen, Priester werden, das wäre doch auch was für mich. Und mein Vater war ganz begeistert, weil sein Bruder war Mönch in Münster-Schwarzach. Und dann haben die das so organisiert, dass ich da hier schon mit 10 Jahren ins Internat kam, von München ins Fränkische. Das war etwas fremd, auch die Sprache allein. Aber seit 10 Jahren war das eigentlich immer so das Ziel. Natürlich dann mit Krisen in der Pubertät oder vor dem Abitur war mir das Benediktinische dann zu bürgerlich. Und damals wollte ich ganz gerne Jesuit werden oder eben Naturwissenschaftler. Das war so die Alternative. Aber bei den Jesuiten gab es auch Naturwissenschaftler, die Theologen waren. Das hat mich damals sehr fasziniert.
Also Ihr Vater hatte einen Elektrohandel, Ihre Mutter war Hausfrau. Dennoch gab es ein religiöses Umfeld, in dem Sie groß geworden sind.
Ja, beide waren sehr fromm. Mein Vater ist jeden Morgen um 6:45 in die Kirche gegangen. Und Tischgebet, Kirche war selbstverständlich. Wir waren Ministranten, wir haben gleich neben der Kirche gewohnt. Immer wenn es keinen Ministranten gab, sind wir gefragt worden. Das war ganz selbstverständlich.
Also Sie sind da gewissermaßen dann wirklich reingewachsen?
Ja, das war eine religiöse Atmosphäre und es war auch kein Bruch. Auch meine Geschwister haben das ganz natürlich genommen, dass ich da ins Kloster gehe.
Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihre Bücher, die ins Chinesische übersetzt wurden und in viele andere Sprachen. Sie haben in den letzten 40 Jahren tatsächlich rund 300 Bücher geschrieben. Das ist sensationell. Eines dieser Bücher trägt den Titel Vom Burnout zum Flow, kraftvolle Visionen gegen Erschöpfung und Blockaden. Angesichts dessen, was Sie so in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten absolviert und geleistet haben, da ist es ein Wunder, dass Sie selber noch nicht an Burnout erkrankt sind.
Burnout ist ja nur zum Teil von der Menge der Arbeit her bedingt, sondern oft von der inneren Einstellung, dass man sich selber unter Druck setzt und sich beweisen muss oder perfekt sein will oder dass man zu viel auf die Fassade Acht gibt. Ich denke, ich bin kein Perfektionist. Ich schreibe einfach, was kommt. Und das macht mir auch Lust. Die Arbeit macht mir Lust. Natürlich merke ich manchmal, dass ich mich begrenzen muss. Aber ich sorge auch für mich. So Mittagsschlaf zum Beispiel ist ganz wichtig für mich. Und so fühle ich mich nie in Gefahr auszubrennen.
Würden Sie denn sagen, ein Stück weit ist Burnout dieser Begriff und auch was damit verbunden ist, eine Modeerkrankung?
Ja, natürlich gibt es äußere Ursachen, wenn in einer Firma ungerechte Strukturen sind, wenn ich nicht anerkannt werde, wenn die Arbeit sinnlos ist und wenn es zu viel ist, wenn ich nicht abschalten kann. Heute ist man ja immer erreichbar. Das ist sicher nicht gesund für den Menschen, aber es gibt auch innere Faktoren. Und diese inneren Faktoren, an denen muss man arbeiten. Und vor allem dieser Faktor, mich bei allem unter Druck zu setzen, alle müssen mit mir zufrieden sein, ich muss alle Erwartungen gerecht werden. Das setzt einen unter Druck. Die Arbeit selber nicht. Wenn die Spaß macht, dann kann man viel arbeiten.
Ja, viel arbeiten, das haben Sie weiß Gott gemacht und tun es auch noch immer. Ich denke mir, da ist eine gehörige Portion einfach auch Organisation.
Das Leben im Kloster ist ja sehr rhythmisiert, das tut gut. Zeke Jung sagt ja, wer im Rhythmus arbeitet, kann effektiver arbeiten und auch nachhaltiger arbeiten. Ich könnte nicht den ganzen Tag schreiben, aber ich habe dreimal in der Woche 2 Stunden, da habe ich Lust zu schreiben. Gut, jetzt muss ich nicht mehr die Verwaltung machen, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, das kann ich auch genießen.
Jetzt müssen Sie nicht mehr die Verwaltung machen. Sie haben lange Zeit die Verwaltung in der Abtei Münster-Schwarzach gemacht. Sie sind nämlich vom Abt damals gefragt worden, nachdem Sie fertig waren mit dem Studium und Ihrer Dissertation zum Thema Erlösung durch das Kreuz, Karl Rahners Beitrag zu einem heutigen Erlösungsverständnis, sind Sie gefragt worden, ob Sie bereit wären, in Nürnberg Betriebswirtschaftslehre zu studieren, um dann Zellerar des Klosters zu werden. Und ich glaube, am Anfang waren Sie nicht so begeistert davon.
Nein, ganz und gar, das war nicht mein Ziel. Mein Vater war ja Kaufmann, aber ich wollte das nicht machen. Und das war mir auch zu innerklösterlich. Ich wollte mehr nach außen wirken. Und dann habe ich mit den Mitbrüdern gesprochen und die haben gesagt, ja, es wäre schon wichtig, es ist ein wichtiger Posten, wenn wir im Kloster etwas bewegen wollen, dann ist es gut, diesen Zellerarsposten unter uns aufzuteilen. Dann habe ich das gemacht, auch in Solidarität mit den jungen Mitbrüdern und habe gemerkt, es war dann gut. Ich konnte auch viel bewegen innerhalb des Klosters. Also nicht nur, dass ich was ich gebaut habe, sondern wichtiger war mir, das Arbeitsklima zu ändern, dass die Leute Lust haben an der Arbeit, dass man gut zusammenarbeitet. Das war so das Wichtigste. Und ich kam durch diese konkrete Arbeit auch in Berührung mit vielen Firmen und habe dann ja auch viele Vorträge für Firmen gehalten. Das war auch ein ganz neues Feld. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Sie haben das Amt dann tatsächlich erst 2013 niedergelegt.
Ja, auch noch nicht ganz. Also ich mache noch die Geldgeschäfte, weil mein Nachfolger, der braucht noch ein bisschen mehr Sicherheit, da umzugehen mit den Börsengeschäften. Das mache ich noch weiter, aber nachmittags gehe ich nicht mehr in die Verwaltung, nur noch vormittags. Und das meiste in der Verwaltung sind jetzt die Antwort der Mails und der Briefe. Und das sind keine geschäftlichen Briefe, sondern normalerweise Seelsorgsbriefe.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang und auch generell die Disziplin in Ihrem Leben?
Mein Vater war schon sehr diszipliniert. Wir waren ja alle Sportler und da hat er uns gelehrt, Disziplin.
Sie sind Fußballer gewesen, gell?
Ja, ja. Und da haben wir immer gestritten, wenn wir verloren haben. Und dann kam der Vater und hat uns über Sportgeist unterrichtet, dass man das auch verlieren kann und so weiter. Ja, ich denke, Disziplin ist wichtig, aber Disziplin ist nicht so was Hartes, sondern ist einfach die Kunst, das Leben selber zu gestalten und auch sich zu begrenzen. Aber Zeitdisziplin, glaube ich schon, mein Schreibtisch sieht nicht so diszipliniert aus, weil da auch so viel ankommt, aber so die Beantwortung der Briefe, und da bin ich schon einigermaßen diszipliniert.
Und Disziplin kann man lernen?
Ja, Disziplin ist ja mehr das Gefühl, ich gestalte mein Leben selber, anstatt dass ich immer nachhinke. Disziplin kommt ja von Disziplere selber in die Hand nehmen, gestalten. Hildegard von Bingen sagt ja, Disziplin ist die Kunst, sich immer freuen zu können. Also weil ich selber entscheide und in Freiheit entscheide.
Sie haben mal auf die Frage, was ist ein Mönch, gesagt, ein Mönch ist ein Kämpfer für Gott gegen alles Irdische in sich.
Das Wichtigste ist nicht der Kämpfer, sondern der Sucher. Ein Mönch ist für den heiligen Benedikt jemand, der sein Leben lang Gott sucht. Aber bei dieser Suche begegne ich mir natürlich selber, und die ehrliche Begegnung mit sich selber, mit seinen Schattenseiten oder was die Mönche dann Dämonenkampf genannt haben, der Umgang mit den Leidenschaften. Aber es ist nicht ein Kampf gegen, sondern mehr ein Ringen mit den Leidenschaften, dass ich von ihnen nicht beherrscht werde, sondern dass sie eine Kraftquelle sind für mein Leben.
Also alles Irdische konnten Sie selber ja offenbar auch nicht ablegen. Oder sagen wir mal so, es gab Rückschläge im Zuge Ihres Amtes als Zellerar der Abtei Münster-Schwarzach. Haben Sie, um den Wohlstand der Abtei zu mehren, auch an der Börse spekuliert und geben heute zu, sich verzockt zu haben? Hatte das bei Anselm Grün auch nur entfernt mit Gier zu tun?
Gut, also Luxus ist für mich kein Thema, aber wenn ich Geld verdiene für das Kloster, ist natürlich auch die Lust, was zu gewinnen, schon da, aber mit Gier würde ich es nicht bezeichnen. Es gibt ja eine befreite Gier, also wenn man die Gier abschneidet, hat man auch keinen Antrieb. Also es gibt die Gier, wo man Sklave wird, und für die Buddhisten ist das die Wurzel allen Übels. Das ist, war sicher nicht da, aber natürlich mehr zu gewinnen und das Kloster auf eine bessere Basis zu stellen. Wir haben ja viele Projekte, Schule, die wir finanzieren müssen. Das war sicher, ich würde eher sagen, Ehrgeiz. Aber das war auch heilsam. Wer nicht verlieren kann, kann auch nicht gewinnen. Also es gehört beides dazu.
Sie sind ja eigentlich Umsatzmillionär, also von dem, was Sie verdient haben durch Ihre Aktivitäten für das Kloster. Aber Sie behalten so gut wie gar nichts für sich. Geld spielt für Anselm Grün eigentlich, was ihn selber angeht, keine Rolle.
Nein, ich brauche ja nichts. Man kriegt im Kloster ja auch alles, und Urlaub mache ich mit meinen Geschwistern. Also da brauche ich auch nicht viel. Na, Geld spielt keine Rolle. Natürlich, ein Kloster muss Geld haben, damit die Mönche leben können, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können, damit wir die Projekte, die wir haben in der Heimat, in der Mission, finanzieren können. Insofern ist es wichtig, realistisch mit Geld umzugehen. Aber mir war immer wichtig die innere Freiheit, dass ich selber nicht vom Geld abhängig bin.
Ich habe gelesen, 50 Euro im Monat hätten Sie zur Verfügung. Ist das korrekt?
Eigentlich normalerweise weniger. Wenn ich tanke, tanke ich daheim, und beim Diesel fahre ich 1100 Kilometer mit einem Tank so, und mehr als 500 Kilometer fahre ich nicht zum Vortrag.
Wird immer kolportiert, nur um sich einen Cappuccino zu kaufen. An der Raststätte bräuchten Sie ein bisschen Kleingeld.
Ja, aber inzwischen hat meine Sekretärin immer den Veranstaltern gesagt, sie sollen einen Cappuccino bereitstellen, also jetzt brauchen wir keinen mehr zu kaufen.
Wenn man sich jetzt mal die aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, angefangen mit der Bankenkrise bis hin zu dieser Vermögenskonzentration in den Händen weniger, während ja die vielen Not leiden oder zumindest wenig haben, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Gier, um nochmal darauf zurückzukommen, die Menschen heute mehr lenkt als je zuvor.
Die Gefahr beim heutigen Wirtschaftssystem ist ja schon die Gier und dieses Wirtschaften ohne realen Hintergrund. Einfach, da werden Blasen aufgeblasen, da wird spekuliert gegen etwas. Also Aktien kaufen und verkaufen und Anleihen kaufen, das würde ich nicht als Spekulieren sehen, sondern das ist einfach das normale Börsengeschäft. Aber wenn da irgendwelche Investmentbanker eine ganze Währung zugrunde richten wollen oder eine Firma oder ein Land, dann halte ich das für sehr bedenklich, weil das einfach nur von aufgeblasenen Erblasen geschieht und nicht durch reale Wirtschaft. Und das ist heute sicher die Gefahr. Und nach der Krise wollten ja die Europäer das reformieren, aber vor allem die Amerikaner und die Engländer sind die größten Feinde dagegen, weil die davon leben. Und das ist sicher gefährlich, also dass man von solchen Spekulanten dann abhängig wird.
Wir haben jetzt ansatzweise über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen geredet, aber wenn man ihre Mission betrachtet, dann scheint sich die nicht so sehr in Richtung Gesamtgesellschaft zu wenden, sondern eher auf das Wohl des Einzelnen orientiert zu sein. Also, wie würden Sie das Ziel Ihres Wirkens beschreiben?
Das Hauptziel ist sicher, dem Einzelnen zu helfen, sein Leben zu bewältigen, aus dem Glauben heraus zu bewältigen. Natürlich, wenn ich für Firmen Kurse oder Vorträge halte, dann habe ich auch das Gesellschaftliche im Blick, aber jetzt nicht so ein Modell, wie kann die Gesellschaft funktionieren. Ich fühle mich nicht als der Besserwisser, sondern mir ist dann schon wichtig, jede Firma hat eine Verantwortung für die Gesellschaft. Und die Kultur, die wir in der Firma schaffen, die prägt auch die Gesellschaft. Je rauer es in der Firma zugeht, desto rauer geht es in der Gesellschaft zu. Also insofern ist der gesellschaftliche Aspekt schon wichtig, aber ich bin nicht so der typische politische Theologe, weil ich das in den 70er Jahren so erlebt habe, da haben Theologen genau gewusst, wie die anderen handeln sollten. Ja? Und das widerstrebt mir. Ich bin der Besserwisser, weiß alles, wie es geht und weiß, wie die Politiker handeln sollen, wie die Wirtschaftler handeln sollen. Wenn man den Menschen begegnet, sowohl Politikern wie Wirtschaftlern, merkt man, dass sehr viele versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen.
Merkt man das wirklich?
Ja, also ich halte nur Vorträge für Leute, an die ich glaube.
Ah,
wenn ich sage, das ist hoffnungslos, dann halte ich auch keinen Vortrag.
Und das wissen Sie vorher? Das prüfen Sie vorher?
Darauf vertraue ich. Und ich merke auch, dass die Leute dann berührt sind. Natürlich weiß ich, dass da nicht die ganze Firma von heute auf morgen total sich ändert. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass es wie ein Sauerteig ist, der sich dann auswirkt. Und das habe ich durchaus bei vielen Firmen auch so erlebt.
Nochmal zurück auf dieses, Sie sagten, Sie sind nicht so sehr politischer Theologe. Was ist aber mit den Krisen der Gegenwart, also mit der Flüchtlingskrise zum Beispiel, dem Rassismus in den USA, der Einschränkung der Freiheit des modernen Menschen durch diese Überwachungsprobleme? Was macht das mit Ihnen? Beschäftigt das Pater Anselm Grün?
Natürlich beschäftigt mich das. Und die Flüchtlingsproblematik ist eben die Problematik, dass wir auch in Afrika keinen Weg gefunden haben, dass die Länder sich entwickeln können und dass die Menschen in Frieden miteinander umgehen können. Rassismus ist immer die Angst vor dem Fremden und das hat ja wieder mit der eigenen Selbsterkenntnis zu tun, dass ich das Fremde auf andere projiziere. Also insofern, wie ich damit umgehe, das betrifft jeden. Natürlich die ganze Flüchtlingsproblematik, wir haben ja auch da Teil Flüchtlinge aufgenommen, das ist das eine, wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Das andere ist aber, wie kann die ganze Gesellschaft oder die Wirtschaftsstruktur in der Welt verbessert werden. Und wir sind heute global, die Globalisierung ist ein Faktum, aber wir müssen diese Globalisierung humanisieren. Wir dürfen sie nicht so nur das Recht des Stärkeren verkünden, weil das schafft dann Unheil, wenn einfach die Stärkeren sich nur durchsetzen. Und das war in den letzten 20 Jahren sicher so.
Und dieses Globalisierung humanisieren, in dem Zusammenhang sehen Sie auch das, was Sie tun?
Ja, klar. Also ich habe ja auch Führungsseminare in Asien gehalten, wo mehr so ein englisches Modell ist, wo das Geld wirklich im Mittelpunkt steht. Und da waren die Firmen durchaus offen auch für Werte. Und ich denke, manche haben mich gefragt, warum es der deutschen Wirtschaft so gut geht. Ich bin schon überzeugt, dass in den letzten 20 Jahren viele deutsche Firmen ehrlich versucht haben, Werte zu leben. Also insofern betrifft es dann schon die Gesellschaft und das politische Klima. Aber ich weiß, man kann nicht eine Idee äußern und alles ist schon in Ordnung, sondern es ist ein langer Prozess.
Nun erfreuen sich die Kurse, die Sie geben, auch in Unternehmen, also die Vorträge, die Sie öffentlich halten sowieso, aber auch die Kurse in Unternehmen, großem Erfolg. Würden Sie denn sagen, es gibt heute ein besonderes Bedürfnis nach Sinnsuche und Spiritualität?
Ja, also in vielen Firmen, die Verantwortung übernommen haben, ist die Suche nach Spiritualität da. Einmal für einen selber, wie gehe ich um mit dem Druck? Spiritualität ist ja auch eine Quelle, aus der ich schöpfen kann. Und da suchen viele, die belastet sind von der Verantwortung, nach inneren Quellen. Und das andere ist aber auch, wie schaffe ich ein Klima der Firma? Und da sind Werte einfach wichtig. Und es gibt ja auch genügend Untersuchungen, dass Firmen, die Werte leben, langfristig erfolgreicher sind als die anderen, die nur aufs Geld schauen. Und sie merken, junge Leute, die von der Uni kommen, suchen sich heute nicht den Job, wo man am meisten Geld verdient, sondern wo ein Klima ist, wo man geachtet wird.
Das beobachten Sie tatsächlich, ja. Und dieses, wie schafft man Werte? Ich meine, natürlich können wir da jetzt nicht detailliert drauf eingehen, aber vielleicht ganz kurz umrissen, wie schafft man Werte in einem Unternehmen?
Und ich bin überzeugt, dass jeder in seiner Seele eine Ahnung hat von Werten. Man muss sich darüber unterhalten. Mit meinen Vorträgen versuche ich, das, was in der Seele liegt, einfach zu aktivieren, dass die Menschen damit in Berührung kommen. Und man muss sich dann konkretisieren, was heißt das konkret für unseren Umgang. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mit Jochen Zeitz damals das Buch geschrieben über Gott, Geld und Gewissen. Und er hat erzählt, die haben so 4 Grundwerte bei Puma gehabt. Und nach jeder Vorstandssitzung hat einer die Verantwortung gehabt, zu fragen, war das jetzt, was wir gesprochen haben, fair, ehrlich, kreativ und positiv? Das waren die 4 Schlüsselbegriffe. Einfach den Spiegel hinhalten. Und was ein wichtiges Thema für mich immer ist, wenn ich Kurse halte, die Sprache. In vielen Unternehmen wird kalte Sprache gesprochen. Ein Unternehmen, da hat eine Frau gesagt, ja, wir versuchen wirklich nach Werten zu leben. Aber wenn ich die Sprache meiner täglichen Mails anschaue, dann ist es gerade das Gegenteil. Und da das Bewusstsein, natürlich weiß ich, dass diese Firma heute auch nicht sofort alles anders macht, aber wenn einige ein Bewusstsein haben, was ist denn die Sprache, die wir sprechen in unseren Mails oder in unserer Kommunikation? Ist es Menschen unterstützend oder ist es verletzend, verachtend? Ich denke, Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und die Frage, welches Haus bauen wir? Auch in der Gesellschaft. Die Sprache, die wir jetzt sprechen, ist auch, damit übernehmen wir auch Verantwortung für andere Menschen.
Ungut ist es nur, wenn diejenigen, die die Verantwortung tragen, dieses Bewusstsein nicht haben, sondern die Mitarbeiter dieses Bewusstsein haben.
Das erlebe ich natürlich auch, dass manche Mitarbeiter kommen, die ein Gespür haben für Werte. Und in den Firmen, in manchen Firmen werden die Werte nur nach außen getragen, in Leitbild, aber es wird im Alltag nicht gelebt und es gibt dann immer eine Spannung. Natürlich, dass es perfekt gelebt wird, das kann man nie erwarten, aber wenn es nur äußerlich ist und nur Marketingstrategie, dann schafft es einfach eine innere Verlogenheit und die tut der Firma nicht gut.
In einem Meinungsartikel im Handelsblatt haben Sie über die Rolle der Demut unter Managern geschrieben und Sie sagen in diesem Artikel, der Begriff der Demut sei in der Wirtschaft verloren gegangen weitgehend. Dabei sei Demut gerade die Tugend, die Manager bräuchten, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen.
Demut ist der Mut zur Wirklichkeit. Also Humilitas heißt es, zur Erde, zur Menschlichkeit, mit beiden Füßen auf der Erde stehen und eben sich nicht erheben. Und es ist interessant, dass der Heilige Benedikt vom Zellerar, also vom wirtschaftlichen Leiter, immer wieder Demut verlangt. Es ist immer die Gefahr, wenn ich Macht habe, den anderen das zu zeigen. Du bist von mir abhängig, ich habe das Geld und so weiter. Und deswegen gerade Macht braucht diese Gegentugend, Demut, mit beiden Füßen auf der Erde stehen, auf gleicher Augenhöhe sein und sich nicht über die anderen zu stellen.
Ja, Sie sprechen da auch von Bewunderungszwergen. Also viele Manager würden sich mit Bewunderungszwergen umgeben. Das finde ich wirklich auch eine schöne Formulierung.
Das ist ein Ausdruck nicht von mir, sondern von Albert Görres. Der hat mir gut gefallen. Und wenn ich den in Vorträgen verwende, dann müssen die Leute immer schmunzeln, weil sie merken, sie fühlen sich ertappt oder sie spüren andere, die das so machen. Also dass manche Manager nur entweder andere klein machen müssen oder eben sich bewundern lassen und dann auch blind werden für die Bedürfnisse der Mitarbeiter.
Also das jetzt zu Ihren Vorträgen in Unternehmen und vor Managern. Wie ist das dann anders, wenn Sie Ihre Vorträge in der Öffentlichkeit halten für einzelne Menschen? Also die Menschen kommen in Massen, in Strömen zu Ihren Vorträgen.
Gut, das sind meistens ja persönliche Themen, wie zum Beispiel Wurzeln, neue Lebendigkeit finden oder was will ich, wie gehe ich mit Entscheidungen um oder eigene Lebensspur, finde deine Lebensspur oder über Rituale, heilsame Rituale. Ich spüre eben einen großen Hunger nach einer gesunden Spiritualität, die nicht moralisiert. Ich versuche nicht zu moralisieren, sondern ich spreche aus der christlichen Tradition heraus, aber ich versuche eine offene Sprache zu sprechen, die nicht bewertet, die nicht beurteilt, die auch nicht so typisch wie die Ratgeberbücher daherkommen, sondern mein Anspruch ist nicht, dass die Leute alles ändern, sondern ich sage immer, gegen Veränderung ist die christliche Antwort Verwandlung. Verändern ist ja was Aggressives. Ich kenne Menschen, die ständig an sich herum ändern und doch nicht weiterkommen, weil sie wollen einen anderen aus sich machen. Ich bin so, wie ich bin, nicht gut. Und ich sage immer, Verwandlung heißt, ich würdige mich so, wie ich geworden bin. Und es darf so sein, meine Angst darf sein, meine Grenze darf sein. Aber ich habe noch Lust, in die Gestalt hineinzuwachsen, die meinem innersten Wesen entspricht. Ich war letztes Jahr in Brasilien, habe da in der Buchhandlung am Flughafen von Rio de Janeiro ein amerikanisches Buch gefunden, wie du dich in 7 Tagen vollständig verändern kannst. Das ist völliger Unsinn. Das kann nur Frustration hervorrufen.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit dem Benediktinerpater, Autor und Managertrainer Anselm Grün. Pater Anselm, wenn Sie Ihre Vorträge halten in der Öffentlichkeit, dann finden die ja nicht nur in Kirchen statt, sondern auch anderswo, in Stadthallen oder großen Sälen. Kann die katholische Kirche eben dies, nämlich Menschen Sinn zu stiften, nicht mehr in ausreichendem Maße leisten?
Ich würde nicht sagen, die katholische Kirche, sondern leider ist in vielen Vereinen, fühlen sich viele spirituell nicht so angesprochen. Es gibt lebendige Vereine, aber es gibt auch manche, wo die Menschen frustriert sind, wo sie das Gefühl haben, da wird moralisiert oder da wird eine Sprache gesprochen, die an ihnen vorbeigeht. Ich bin sehr dankbar für den neuen Papst, der hat ja auch eine Sprache, die den Menschen berührt, eine einfache Sprache. Und es gibt in der Kirche sicher viele Priester, viele Seelsorger, Seelsorgerinnen, die Menschen berühren können. Aber klar muss man bekennen, dass das typisch kirchliche Leben einen Abbruch erlebt hat und immer wieder mehr abbricht. Insofern bin ich dankbar. Ich sehe mich als Mann der Kirche und bin dankbar, wenn die Menschen kommen und wenn die Kirche auch anders erleben. Ich halte ja nicht nur Vorträge, sondern ich schließe fast jeden Vortrag mit einem Ritual, wo dann die 500 oder 1000 Leute, die dann beim Vortrag sind, ein paar Minuten still werden. Und oft kommen die Leute dann, wo kann man das nachlesen? Das hat sie am meisten berührt, also dass sie still werden, dass sie gemeinsam jetzt auf einmal nach innen horchen. Und da merkt man, es ist ein Bedürfnis nach Spiritualität da, aber sie muss eben so gelebt werden, dass die Menschen die verstehen, dass sie sich angesprochen fühlen und dass sie eben auch nicht besserwisserischer von oben kommt, sondern ich versuche immer eben zu sagen, ich will keinen belehren, sondern ich will die nur in Berührung bringen mit der Weisheit, die in ihnen ist und die sie haben, aber die sie vielleicht auch verdrängt haben vor lauter anderen Ideen, die auf sie eingeströmt sind.
Und wenn Sie jetzt nochmal gefragt würden, so eine Art Management-Seminar für die katholische Kirche zu veranstalten, welches wären so Ihre Hauptpunkte, die Sie anregen würden?
Erstmal hinhören auf die Menschen. Was sind ihre Sehnsüchte? Und dann genau spüren, sind es auch meine Sehnsüchte? Und welche Antwort würde mir helfen? Das ist wichtig, dann eben nicht moralisieren, sondern begleiten, verstehen. Und ja, woraus lebe ich? Was sind denn meine Quellen? Und wie könnte ich dann diese Quellen anderen Leuten vermitteln? Eine Spiritualität zu entwickeln, die Menschen aufrichtet und nicht dieses moralisierende, ein schlechtes Gewissen einimpfen. Das war, er hat jahrelang sicher die Methode auch der katholischen Kirche. Deswegen sind ja viele auch ausgestiegen, weil sie immer das Gefühl haben, ich bin schlecht, ich bin schuldig. Und das ist keine Botschaft, die einen anzieht. Das ist eine angstmachende Botschaft. Und Jesus hat so nicht gesprochen, sondern er hat die Menschen erstmal da abgeholt, wo sie stehen.
Wir wollen an dieser Stelle auch nicht gänzlich die Kritik aussparen, die es auch an Ihrem Handeln gibt. Es gibt diejenigen, die sagen, Pater Anselm würde alle konfrontativen Ansprüche Gottes an den Menschen verschweigen und nur den affirmativen Zuspruch predigen. Was sagen Sie dazu?
Gut, erstmal, ich komme von der Mönchstradition, da ist der Kampf mit den Leidenschaften ganz stark, die Disziplin und all das ist da ein wichtiges Thema. Aber auch die Mönche wollen immer dem Leben dienen. Ne? Und Jesus selber sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, dass sie in Fülle haben. Das ist für mich so ein Kriterium. Manchmal bin ich kritisch gegen solche Argumente, wenn die sagen, konfrontative Ansprüche Gottes. Ist es dann der eigene Anspruch, weil ich den Menschen Angst machen will, oder ist es wirklich Gottes Anspruch? Gott will das Leben, natürlich das Leben. Jesus hat auch Worte, die provozieren und wo er sagt, mach die Augen auf, du schläfst, ja, du hast dich eingelullt mit irgendwelchen Illusionen. Also dieser Aspekt ist mir schon wichtig, also aufzuwachen, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist. Aber, und Gott ist natürlich eine Herausforderung und Jesus ist auch eine Herausforderung. Ich versuche ihn nicht einzuebnen, sondern die Herausforderung anzunehmen. Aber für mich ist immer ein Wort des heiligen Augustinus wichtig in der Auslegung der Bibel. Er sagt, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, bis es der Urheber deines Heiles wird. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Also das sagt der Augustinus, ja, der gilt als Heiliger und Kirchenvater. Das ist für mich schon ein Kriterium. Und ich kenne natürlich von der Psychologie her die Tendenz, Gottes Wort zu benutzen, um eigene Macht auszuüben, um den Menschen Angst einzuflößen oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Oder ich kenne die Tendenz von Spiritualität in die Flucht, Flucht in die Grandiosität. Anstatt mein Leben zu bewältigen, fliehe ich in irgendwelche euphorischen Gedanken. Natürlich, manche werfen mir vor, das ist zu einfach. Aber ich glaube schon, dass ich darum ringe, die Sprache Jesu in unsere Zeit zu übersetzen. Das ist mein Anspruch und ich selber möchte nicht einebnen, sondern ich möchte den Anspruch Jesus nur so verkünden, dass wir ihm gerecht werden und nicht unsere eigenen Machtbedürfnisse dahinter verstecken.
Wenn man Ihre Biografie liest, die Freddy Derwall geschrieben hat, da scheint immer wieder durch, Pater Anselm wollte auf gar keinen Fall zum Establishment gehören. Sie wollten auf keinen Fall verbürgerlichen. Ich glaube, das haben Sie ganz zu Anfang auch schon mal hier gesagt. Woher kommt diese Aversion?
Gut, es war ja die 68er Generation. Da war Verbürgerlichen so ein Schimpfwort. Und ich wollte lebendig bleiben, wach bleiben. Und das ist für mich fürs geistige Leben auch wichtig, wach zu bleiben. Also Gott suchen heißt immer weiter suchen, sich nicht ausruhen. Und also nicht zu sagen, ich habe die Lösung, sondern ich suche immer wieder neu nach Antworten.
Und Sie wollten nicht vertrocknen, heißt es da.
Ja, gut, es war am Anfang natürlich die Angst in der Männergesellschaft, da in einem Kloster ein Stück zu vertrocknen. Aber die Angst habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe genügend Begegnungen, auch mit Frauen, und die tun auch gut.
Und gab es ernsthafte Krisen im Leben des Pater Anselm Grün?
Ja, eine große Krise war eigentlich schon früh im Kloster, also so mit zwischen 25 und 32. Das war eine sehr unsichere Zeit, wo ich mit einem Gefühl in Berührung kam, wo ich eben nicht mehr alles mit dem Willen machen konnte, sondern gemerkt habe, ich muss genauer in mich hineinschauen. Und das war sicher auch so, diese Krisen waren der Beginn auch meines Schreibens. Meine Bücher waren am Anfang immer Bücher für mich selber. Ich habe für mich selber eine Antwort gesucht, wie ich gerade damit umgehen kann. Und dann habe ich gemerkt, es hilft auch anderen Menschen.
Viele Menschen geraten ja in eine Krise, wenn sie älter werden. Sie sind Anfang dieses Jahres 70 Jahre alt geworden. Das darf man ja ruhig verraten, beziehungsweise das ist eh bekannt. Sie haben auch nicht nur ein, sondern viele Bücher zum Thema Älterwerden geschrieben. Eines davon heißt Gelassenheit, das Glück des Älterwerdens. Gelingendes Alter. Wie kann Alter gelingen?
Einmal, indem ich Ja sage zu meinem Älterwerden, dass ich nicht mehr überall gefragt bin und loslassen kann, dass ich mein Ego loslassen kann, dass ich immer mehr spüre, wer bin ich als Mensch und nicht von dem, was ich gebraucht werde. Viele haben ja eine Krise im Alter, weil sie nicht mehr so gebraucht werden, nicht mehr gefragt werden. Natürlich überlege ich mir das auch, wenn keiner mehr mich für einen Vortrag fragt, wie es mir dann geht. Das ist eine reale Frage. Aber ich weiß, ich darf mich davon nicht definieren, von den äußeren Dingen. Und auch Ja sagen zur Begrenzung, Ja sagen, dass andere meine Stelle übernehmen, ob das jetzt in der Verwaltung ist oder auch sonst im Schreiben oder so, das ist für mich wichtig. Und milde zu werden, weit zu werden und ja auch ganz präsent zu sein. Präsent sein in Begegnung, ohne Druck, ich muss noch was leisten.
Und nochmal gesamtgesellschaftlich gesehen, würden Sie sagen, dass unsere Gesellschaft die Fähigkeiten des Alters genügend anerkennt?
Es gab vor 10 Jahren sehr aggressives Klima gegenüber den alten Menschen, die fallen der Gesellschaft zur Last. Heute hat sich da sicher einige schon gewandelt, aber es gibt immer wieder Alte, die sich beweisen müssen. Mir hat neulich eine Frau erzählt, ihr Vater, der ist 75, der will seine Enkelin, die 15 Jahre alt ist, immer noch beweisen, dass er besser Skifahren kann. Das ist für mich eine Perversion. Also da werde ich nicht in der guten Weise alt. Und das gibt es natürlich schon Alte, die beweisen wollen, dass sie noch genauso viel Kraft haben, noch viel leisten können. Es braucht mehr Gelassenheit, Milde, Weisheit, Stille, Weite. Das ist für mich sind so wichtige Formen des Alters. Und Dankbarkeit, sich dankbar erinnern können an das Leben, versöhnt sein mit seiner Geschichte. Es gibt natürlich auch verbitterte Alte. Und das ist dann immer ja, fast peinlich, wenn man einem verbitterten alten Menschen begegnet. Natürlich will ich auch da nicht werten, sondern fragen, was hat ihn so verbittert. Aber ich frage dann immer, ja, das war schwer, aber welche Spur willst du jetzt noch eingraben in diese Welt? Nur eine Spur des Vorwurfs oder der Verbitterung oder eine Spur von Dankbarkeit, von Milde, von Zuversicht?
Aber auch um das zu können, also selbstbewusst alt werden, muss man sich heutzutage sehr souverän verhalten, weil der Druck ist ja immens groß, doch noch jugendlich zu erscheinen, leisten zu können.
Sicher, es war so ein Jugendfetischismus oder Jugendkultur, aber ich glaube, es hat sich schon ein Stück gewandelt. Es gibt ja auch durchaus heute Werbung für alte Menschen, wo nicht nur junge Menschen mit Kleidern an dargestellt werden, sondern auch ältere Menschen. Und es gibt ja auch eine Reihe von Vorbildern von alten Menschen, wo dann auch die Jungen fasziniert sind. Nicht, dass er sich jung gibt, aber er ist lebendig geblieben. Das ist das Entscheidende. Nicht also sich auf jung machen, so die Jungen kopieren, das ist ja irgendwo auch peinlich.
Also in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, Gelassenheit, das Glück des Älterwerdens, geben Sie auch den Rat oder empfehlen, zu versuchen, in Berührung mit seiner Seele zu kommen. Das sei auch ganz zentral fürs Altwerden. In Berührung mit seiner Seele kommen, wie macht man das?
Gut, C.G. Jung, der Psychologe, sagt ja auch, im Alter geht es darum, eben mehr nach innen zu kommen. Was ist so, wenn ich in mich hineinhorche, stoße ich dann nur auf meine Lebensgeschichte oder Seele ist so der Grund meines Seins. Für mich ist so der innere Raum der Stille wichtig, wo keiner über mich bestimmen kann, wo ich ganz ich selber bin, wo ich heil bin und ganz, wo niemand mich verletzen kann. Und das meine ich mit Seele, so in den inneren Raum kommen, wo ich auch eins bin. Peter Schellenbaum, ein Psychologe, meint ja, Alleinsein ist ja auch ein Thema des Altwerdens, viele leiden drunter. Aber wenn ich das Alleinsein annehme, kann auch zum All-Eins werden, dass ich in der Tiefe auf einmal spüre, ich bin eins mit allen Menschen, mit den Alten, mit denen, die nicht mehr gebraucht werden. Das ist auch ein Frieden, den ich dann spüre mitten im Alleinsein. Das meinte ich so mit Seele, den Grund kommen und spüren, ja, in mir ist etwas, was diese Welt übersteigt. Letztlich die Seele, auch die Berührung mit Gott.
Also die moderne Wissenschaft debattiert und diskutiert ja gerade wieder intensiv darüber, ob der Mensch wirklich eine Seele hat. Ruft das bei Ihnen nur Kopfschütteln hervor?
Ja, weil die Seele kann man nicht medizinisch nachweisen. Man kann manche, gerade Gehirnforscher, die meinen, wenn ich das Klavier erforscht habe, kann ich schon Musik spielen. Aber der Klavierspieler ist noch was anderes als das Klavier. Und die Seele und der Geist ist das, was spielt und auf dem Instrument. Wir können nur das Instrument wahrnehmen, aber nicht den Geist.
Wenn Sie Ihr bisheriges Leben betrachten bis heute, was würden Sie sagen, was ist so der rote Faden?
Für mich selber ist es der rote Faden, immer weiter suchen. Wer ist Gott für mich? Wer bin ich selber? Also da nicht locker zu lassen. Was bedeutet die Antwort der Bibel? Was bedeutet Weihnachten, Ostern? Also immer wieder die Botschaft neu formulieren. Das andere ist die Erlaubnis, alles darf sein, nicht bewerten, sondern anschauen, was ist und dann, wie gehe ich damit um. Das ist für mich ein wichtiger Schlüssel, weil ich merke, in der Begleitung vieler Menschen, die bewerten sofort. Und es ist halt so, das nicht bewerten, nicht beurteilen, sondern schauen, wie gehe ich mit dem um, wer ich bin, was ich habe in mir. Und die Hoffnung, das, was Hilliger von Bingen sagt, die Wunden in Perlen zu verwandeln, dass auch die Verletzungen, die tun weh, aber es können auch Chancen sein. Das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich Menschen begleite, die eine ganz schwierige Kindheit haben, die tief verletzt worden sind, kann ich sie nur begleiten, wenn ich die Hoffnung habe. Die Hoffnung, dass es ein Stück verwandelt werden kann. Natürlich, die dürfen sich nicht vergleichen mit anderen, die halt bessere Voraussetzungen haben. Aber aus ihrem Leben etwas zu machen, das ist für mich entscheidend, dass jeder aus seinem Leben was machen kann und dass jeder einmalig ist. Ein einmaliges Bild, das Gott sich nur von diesem Menschen gemacht hat.
Aber nicht zu werten ist wirklich ungeheuer schwierig.
Klar, auch wenn ich nicht bewerten will, merke ich, dass ich trotzdem manchmal bewerte. Aber indem ich es mir immer wieder bewusst mache, versuche ich, es ist so und jetzt schauen wir an. Und ich merke halt in der Begleitung, wenn ich in der Begleitung den bewerte, der mir das erzählt, dann wird der verstummen. Nur wenn ich sage, du darfst alles erzählen und ich habe kein Urteil darüber, nur dann kann er offen weitererzählen.
Gelingendes Leben. Was ist für Anselm Grün gelingendes Leben?
Gelingendes Leben ist, das Leben fließt, auch wenn es auch zum Segen wird für andere. Also gelingendes Leben ist nicht so etwas, dass ich mich nur wohlfühle und nur um mich kreise, sondern ja, das ist ein alter Begriff, aber Hingabe auch. Ja. Und das ist für mich auch ein wichtiges Bild, mich hingeben an die Menschen, an die Arbeit. Oder es ist auch eine wichtige Kunst. Meine Mutter hat das gekonnt, die ist mit 91 Jahren gestorben und ich habe sie mal gefragt, wieso sie so fröhlich sein kann, trotz der Altersbeschwerden. Sagt sie so ganz fröhlich, ach, das opfere ich auf für meine Kinder und Enkelkinder. Ich würde das Wort aufopfern so nicht verwenden, weil es so nach Leistung klingt. In den 60er Jahren war das eher verpönt. Aber was sie gemeint hat, ist, das, was mir widerfährt, ich suche mir ja die Krankheit nicht aus, das zu verwandeln in eine Hingabe. Und das ist letztlich auch das, was Viktor Frankl meint. Das Leben kann uns alles nehmen, aber eins kann es nicht nehmen, die Freiheit zu reagieren. Und das ist für mich wichtig. Wie gehe ich um mit dem, was mir widerfahren ist? Und das ist für mich durchaus das Wesen des Christlichen. Ja? Jesus hat ja auch das, was ihm widerfahren ist, verwandelt, den Akt der Hingabe.
Bleibt noch die Frage, was hat sich Anselm Grün vorgenommen für die Zukunft? Ich habe gelesen auch diesbezüglich, dass der Begriff Frühpension Ihnen Schüttelfrost über den Rücken schicken würde. Und so weit ist es ja auch noch nicht. Also was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?
Ich mache mir keine großen Vorsätze, sondern ich versuche zu antworten auf Fragen, die an mich herankommen. Ich versuche sensibel zu sein. Stimmt's noch, wenn ich Vorträge halte und schreibe? Ich hoffe, dass ich sensibel genug bin, wann es Zeit ist, aufzuhören. Aber solange es Spaß macht, mache ich weiter. Aber ich habe kein Ziel, wie lange ich arbeiten muss, wie viel Vorträge ich noch halten muss, welche Bücher schreiben muss. Da traue ich dem Leben.
Und was möchten Sie gerne, dass in einem Nachruf auf Anselm Grün steht?
Gut, dass er ein weites Herz hatte und dass man seinen Büchern gespürt hat, dass er die Menschen liebt.